Herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-Zuhörer. Heute auch mal Zuhörer, direkt den ersten Fauxpas letzte Folge, da habe ich euch alle Zuschauer genannt.
Das und Zuhörerinnen natürlich.
Genau, ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Ich bin der Matze und mit mir dabei heute ist, den haben wir schon gehört.
Der Wolfgang.
Ja, genau. Heute in der zweiten Folge wieder schöne neue Themen. Wir fangen gleich an mit einem Recap. Danach macht der Wolfgang ein bisschen was über Dunkelheit und Licht. Klingt ein bisschen mysteriös, ist es auch. Und zum Schluss komme ich dann und mache so ein bisschen was über die Firma Clovis Bray und die Familie, die dahinter steht und eine Erfindung von denen. Aber da erzähle ich dann später mehr zu. Fangen wir erstmal an.
Gespannt.
Recap. Was ist passiert, Wall-E?
Oh, es ist so viel passiert. Man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll. Wir sind auf Europa und haben da die Dunkelheit entdeckt. Nee, die Dunkelheit hat uns vielleicht sogar nach Europa gerufen und hat uns gelockt.
Genau. Und gefühlt war es immer so ein bisschen, also zumindest für mich als Spieler, ich weiß nicht, ob das für euch da draußen genauso war, so ein bisschen so dieses, ich war so ein bisschen angespannt, weil ich dem Ganzen nicht so getraut habe, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also ich weiß auch noch nicht, ob ich dem jetzt traue. Ich meine, jetzt haben wir ja auch die Stasis bekommen über die Dunkelheit. Die neue Klasse auf Deutsch, die Stasis, finde ich auf jeden Fall sehr cool.
Wir nutzen sie jetzt, ja.
Genau, wir nutzen sie, finde ich auf jeden Fall sehr cool spielerisch, aber ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde, dass wir sie nutzen.
Das ist ein guter Punkt, tatsächlich. Wir wurden nach Europa gerufen, zum einen von der Dunkelheit, zum anderen von Varix, der uns nach Europa mit einem Notruf gelockt hat. So haben wir, glaube ich, das letzte Mal auch aufgehört oder zumindest haben wir es erwähnt. Genau. Als wir angekommen sind, wurde Varix gerade von Aramis, das ist so die große Böse bis jetzt in der Story, in die Mangel genommen. Und wir haben festgestellt, dass die Gefallenen quasi tatsächlich eine Form der Dunkelheit und die Stasis nutzen.
Genau. Und daraufhin haben uns dann halt irgendwie auf den Weg gemacht, erstmal Varix zu helfen. Und eigentlich wollten wir sie dann auch direkt konfrontieren. Das ist ja so die erste Story-Mission. Haben dann aber festgestellt, das hat gerade irgendwie nicht so richtig den Sinn und sind dann erstmal wieder getürmt. So, da ging es ja irgendwie los. Und dann ging es ja irgendwie so ein bisschen drum, Outpost aufbauen, mit Varix so ein bisschen warm werden, Zeug für ihn erledigen, so die klassischen Sachen, so ein bisschen Base aufbauen auf Europa, um dann irgendwann halt gegen Aramis zu ziehen.
Dann hat uns die Dunkelheit nochmal gerufen und in ein bestimmtes Gebiet geschickt, wo wir dann festgestellt haben, dass es tatsächlich schon es sind ehemalige Hüter oder aber auf alle Fälle wichtige Personen, die haben wir das letzte Mal ja schon angesprochen, Drifter, der Vagabund, Aris Morn und die Exo-Fremde, dass die tatsächlich die Dunkelheit schon nutzen.
Ja. Genau, das fand ich eine sehr, sehr coole Videosequenz eigentlich auch, wo man die dreimal fighten sehen hat zusammen. Das war episch. Also hat schon so ein bisschen Episches gehabt.
Hat auch ein bisschen Lust auf Stasis gemacht.
Tatsächlich ja, das haben sie gut platziert, weil da hatte man Stasis ja noch nicht. Und ich fand auch dieses Einführen in die Stasis, dass man es mal immer wieder so bröckchenweise ein bisschen nutzen konnte im Zuge der Story-Kampagne. Und man da ja auch extrem viel noch freischalten und machen kann, auch ja jetzt noch. Ne? Irgendwie ist es ja schon ein bisschen raus.
Ja, ist ja noch nicht vorbei, genau.
Genau, es ist irgendwie, man sieht, da ist auch noch mehr, da kommt auch noch mehr. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant und es spielt sich auch gut. Am Anfang nicht so schön im PvP, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Mittlerweile geht das sogar auch.
Ja.
Ja, was ist noch Spannendes passiert? Okay, natürlich, ich weiß nicht, wir können ja eigentlich schon weiter reden. Die Hauptstory bis zu dem Zeitpunkt, wo wir gegen Aramis kämpfen, hat hoffentlich jeder gespielt. Wenn nicht, großer Spoiler, dann reden wir jetzt nämlich drüber.
Ja, ich denke schon, weil vorher konnten wir Stasis ja auch nicht richtig nutzen, ist ja quasi damit verknüpft.
Also wir haben es natürlich auch im Zuge dessen nach so ein paar Vorbereitungsmissionen, sag ich mal, geschafft, gegen Aramis zu bestehen und sie an einem sehr coolen Ort eigentlich, auf so einer, sieht aus wie so ein Hubschrauberlandeplatz, gegen die haben wir den Final Fight sozusagen gekämpft an dem Ort.
Ja, das ist wieder so eine epische Szene, man sieht so ein bisschen über Europa, das Licht im Hintergrund.
Und letztendlich hat sie da aber ja auch in dem Kampf wurde sie ja, also hat sie, das hat mich auch noch so ein bisschen fasziniert, so ein bisschen die Quittung bekommen dafür, dass sie Dunkelheit nutzt. Weil sie ja auch durch die Dunkelheit letztendlich da jetzt festgefroren einfach so steht.
Ja, ist die Frage, ist sie jetzt besiegt oder nicht?
Ja, das weiß ich halt auch nicht, weil sie ist noch da. Alles, was noch genau. da ist, ist noch da. Das ist, kann wiederkommen. Ja, das stimmt. Genau, nachdem die weg war, waren jetzt eigentlich nur so ein paar Missionen so nach dem Motto, ja, zu gucken, dass die Elixni nicht einen neuen Anführer kriegen und irgendwie die übrig gebliebenen so ein bisschen bekämpfen, die Nachhut sozusagen.
Genau, diejenigen, die versuchen, in ihre Fußstapfen zu treten und die Gefallenen, die sich quasi auf Europa schon versammelt haben, trotzdem noch irgendwie zusammenzuhalten.
Genau.
Im Endeffekt kann man vielleicht sogar sagen, dass die Gefallenen jetzt in zwei Lager zerteilt sind. Die einen, die noch an dem festhalten, was Aramis aufbauen wollte, und die anderen, die jetzt so zu Varix gehen oder fliehen und im Zuge dessen auf die Erde fliehen zu Mysrax heißt er, das ist der Kell des Lichts. Vorher war er einfach nur ein, ich glaube, er wurde noch nicht so richtig als Kell benannt, aber Varix hat ihn das erste Mal so richtig als Kell bezeichnet. Kell des Lichts als Haus, das versucht, einfach durch gute Taten oder durch Wiedergutmachung auf die positive Seite des Reisenden zu gehen. Das ist spannend, dass das jetzt so eine Entwicklung genommen hat, finde ich.
Na, kommt, spielt ja vielleicht auch nochmal hinterher rein in dein, würde ja vielleicht auch noch sogar in dein Licht- und Dunkelheit-Ding passen. Weil ich finde, das ist halt eine andere Motivation mal wieder so, ne?
Genau.
Genau. Ich glaube, auf die Season of the Hunt, also auf die Saison der Jagd, wie sie zu Deutsch heißt, gehen wir storytechnisch noch nicht ein, ne? Weil die ist noch ein bisschen frisch. Ich glaube, da sprechen wir einfach drüber beim nächsten Podcast, wenn dann nochmal zwei Wochen rum sind.
Genau.
Weil da bin ich mir nicht sicher, wie viele Leute da schon wirklich reingeguckt haben und Zeit hatten. Das wäre sonst ein bisschen schwierig. Haben wir noch was vergessen beim Recap oder ist das soweit erstmal gut? Ich glaube, das passt, oder?
Nö, das passt.
Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit dem ersten Thema. Wally, bitteschön.
Gleich mal die Frage an dich. Warum ist eigentlich die Dunkelheit böse und das Licht gut?
Ja, gute Frage. Also tatsächlich glaube ich, das ist so ein anerzogenes Ding und wir Menschen haben das ja vielleicht auch einfach evolutionär bedingt irgendwann uns angeeignet, Dunkelheit für böse und Licht für gut zu halten. Weil Feuer ist warm, warm ist Leben, Dunkelheit erkennt man nichts, können Gefahren drinnen lauern. Ich glaube, das ist so ein Urinstinkt-Ding vielleicht sogar auch.
Aber der Reisende ist das Licht und der Reisende hat die Elixni im Stich gelassen, sodass sie jetzt quasi die Bösen sind oder geworden sind. Ist das nicht schlecht?
Ja, kann man natürlich so rumsehen, auf jeden Fall. Andersrum ist halt die Frage, wo ich nicht weiß, wie viel dran ist. Soweit ich weiß, hat der Reisende sich ja die auch nur im Stich gelassen, weil die Dunkelheit kam und er meinte, nicht gegen sie bestehen zu können.
Ja.
Also wäre es ja nur Selbstschutz gewesen.
Das ist ein spannendes Thema. Wie weit geht man für eine gute oder schlechte Sache? Wo fängt Selbstschutz an und nicht? Aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Ich habe mir grundsätzlich das Thema ausgesucht, weil ich finde, dass Destiny gerade in eine ganz, ganz interessante Richtung geht, wo vielleicht gut nicht mehr nur gut ist oder böse nicht mehr nur böse, sondern dass auch Grauzonen langsam kommen oder verschwimmen. Der Spieler, also ihr da draußen, die das Spiel spielt, und wir sind quasi im Mittelpunkt. Unser Hüter ist quasi so ein, ja, das Zünglein an der Waage, vielleicht kann man sagen, die Exo-Fremde hat es ja auch so bezeichnet. Es gibt zwei Charaktere momentan im Spiel, die folgenden Satz sagen. Beide sagen den gleichen Satz. Die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit ist so unfassbar dünn. Zum einen ist es die Exo-Fremde, die wir jetzt ja wieder getroffen haben. Und zum anderen ist es Uldren Soth, der jetzt als Krähe wieder aufgetaucht ist in der Saison der Jagd. Und auch spannend, dass beide den gleichen Satz sagen oder dass dieses Motiv quasi immer wieder kommt. Aber woran liegt das eigentlich? Warum ist die Grenze so dünn? Was denkst du?
Oh, warum die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit so dünn ist? Schwierig, keine Ahnung. Ich glaube, es ist halt, manchmal tut man Dinge, manchmal tut man die richtigen Dinge auf oder mit der richtigen Intention, aber auf dem falschen Weg. Weißt du, was ich meine? Also, dass die Intention vielleicht sogar gut ist, weil ich meine, selbst das Ding mit den Elixni, selbst Aramis kann ich so ein bisschen die Motivation nachvollziehen. Sie will halt einfach nur wieder dahin zurück, wo sie war und ist super angefressen, dass der Reisende sie verlassen hat. Da sind wir ja so an dem Punkt, was du gerade meintest.
Genau.
Und dann nimmt sie halt aus eigentlich, also eigentlich das Ziel ist gut, wieder einen großen Planeten aufbauen, ihr Volk wieder groß machen und so weiter. Das sind ja alles erstrebenswerte Ziele, aber sie nimmt dann halt den falschen Weg dahin. So. Und ich glaube, das ist halt so das Ding, warum der Weg so dunkel ist. Also man kann es nicht klar definieren und man, ja, weiß nicht, manchmal nimmt man halt auch Kompromisse in Kauf.
Ja, es gibt im Spiel die Theorie oder auch von den Leuten, die sich mit der Lore des Spiels beschäftigen, die Theorie, dass Licht und Dunkelheit eigentlich zwei Seiten von ein und derselben Medaille sind. Quasi zwei Kräfte, die ohne einander gar nicht auskommen würden, weil woher weißt du vielleicht, was Licht ist, wenn du keine Dunkelheit hast? Wenn alles das Gleiche ist, weißt du nicht, dass es auch was anderes gibt sozusagen.
Ich wollte gerade sagen, aber das ist ja praktisch diese Grundexistenzgeschichte immer mit Yin und Yang. Das hat ja in jedem Glauben gibt es das ja und in jeder, in jeder Geschichte gibt es das, dass es immer diesen Ursprung aus Licht und Dunkelheit gibt und beides muss es geben, um auch, und dieser Kampf zwischen den beiden muss auch existieren sozusagen.
Ja, es hat ein bisschen Ursprung. Es gab in der Shadowkeep-Erweiterung ein Lore-Buch. Ich glaube, das kam sogar erst mit der zweiten Season in dem Jahr, wo so ein bisschen eine Geschichte erzählt wird, so als Metapher. Die fängt damit an, vor langer, langer Zeit lebten ein Gärtner und eine Ausleserin zusammen in einem Garten. Sie existierten, weil sie existieren mussten. Sie hatten keine Vorgänger und keine Bestandteile. Und hier driftet das Lorbuch so ein bisschen in die parakausale Herkunft ab, die, also ist ziemlich abgefahren. Am Morgen.
Das klingt ja eigentlich schon danach, ne? Nach den beiden.
Ja, genau. Am Morgen drückte der Gärtner Samen in den nassen Lehm des Gartens, um zu sehen, was aus ihnen werden würde. Am Abend holte die Ausleserin die Ernte des Tages ein und trennte das, was blühen würde, von dem, was gescheitert war. Klingt es vertraut?
Ja, schon ein bisschen. Das wäre ja genau das mit Aramis und uns.
Ja.
Aramis ist verblüht und wir sind jetzt aufgeblüht.
Richtig, richtig. Am Tag zwischen Morgen und Abend, wo beide, also quasi ernten und säen, spielen sie ein Spiel, das angelehnt ist an Conway's Game of Life. Das ist ein, da kann man sich, wie beschreibt man das am besten? Das ist vielleicht so ein bisschen so ein Gedankenexperiment oder ein mathematisches Experiment oder eine Philosophie. Es gibt 5 Milliarden Theorien dazu. Ich mache mal kurz es gibt 4 Regeln in dem Spiel. Regel 1, also jetzt in dem Spiel, das Gärtner und die Ausleserin spielen, aber das sind exakt die gleichen Regeln, die es quasi in dem echten Spiel gibt. Eine lebende Blume mit weniger als 2 lebenden Nachbarn wird abgeschnitten, sie stirbt. Regel 2, eine lebende Blume mit 2 oder 3 lebenden Nachbarn ist verbunden, sie lebt. Regel 3, eine lebende Blume mit mehr als 3 lebenden Nachbarn ist eingeengt und verhungert, sie stirbt. Regel 4, eine tote Blume mit genau 3 lebenden Nachbarn wird wiedergeboren, sie erwacht wieder zum Leben.
Okay.
Das Spiel.
Interessant.
Ja, es ist, klingt erstmal so, hä?
Ein bisschen.
Wenn man sich das mal anschaut, also ich habe mir den Wikipedia-Eintrag von dem Game of Life versucht durchzulesen. Es ist total abgefahren, was da so dahinter steckt oder was da bis jetzt für Muster rausgekommen sind oder was dazu geforscht worden ist. In Destiny, also in diesem Spiel zwischen Gärtner und Ausleserin, endet es immer mit demselben Muster, was den Gärtner nicht zufriedenstellt. Und er schlägt eines Tages vor, dass sie die Regeln verändern. Das endet darin, also es endet in der Diskussion und endet letztendlich darin, dass sich beide selber ins Spiel mit einbringen. Und so ist der ewige Kampf zwischen Licht und Dunkelheit entstanden oder überhaupt diese, der Reisende und die Dunkelheit sozusagen, indem sie sich selber mit ins Spiel eingebracht haben. Vielleicht kann man das so ein bisschen auch als quasi die Schöpfung des Destiny-Universums bezeichnen sozusagen.
Ja, also eigentlich sind dann streng genommen die beiden die Schöpfer und sie haben sich dann selber in ihre Schöpfung irgendwann gesagt, so, okay, jetzt sind wir selber Bestandteil dieser Schöpfung, um darauf Einfluss nehmen zu können.
Genau.
Ah, okay. Sehr interessant.
Ja, voll. Die Ausseherin denkt aber, dass der Gärtner schwach ist, weil er immer wieder innehält und Frieden anbietet. Wobei er derjenige ist, der das vielleicht auch alles ein bisschen provoziert hat und sie überhaupt ins Spiel eingebracht haben. Also das ist wieder so ein, man kann das wieder nicht so ganz Licht und Dunkel sehen, sondern das ist wieder sehr schwammig und grauzonenmäßig. Wer hat eigentlich welches Motiv von beiden?
Ja, passt ja eigentlich genau drauf, das weiß man ja jetzt auch nicht.
Richtig. Interessant an dem ganzen Lore-Eintrag ist, dass er hervorhebt, dass die Dunkelheit neugierig auf uns Hüter ist und uns davon überzeugen will, dass der Reisende eigentlich schwach ist, dass das Licht schwach ist, obwohl das Licht ja die Hüter erschaffen hat. Aber warum ist das so? Das liegt daran, dass der Reisende uns Hüter als Faktor X ins Spiel eingebracht haben, als es beim letzten Aufeinandertreffen, als es quasi ums Überleben ging, hat er in seinem letzten Atemzug, bevor er jetzt wieder erwacht ist, hat er uns ins Spiel gebracht als einzige Kraft in dem Destiny-Universum, die das Spiel verändern kann, weil wir nämlich beide Seiten nutzen können. Bis jetzt ist es so, das Licht hat Solar, das ist die Fähigkeit, Energie zu erzeugen. Die Dunkelheit hat Stasis, das ist die Fähigkeit, das Licht, nicht das Licht, Energie zu entziehen. Wir können beides nutzen. Aber wo führt uns das hin?
Eigentlich führt uns das praktisch in die Auflösung der Existenz wahrscheinlich streng genommen, oder? Also klingt ein bisschen so, wir beenden den Kampf zwischen Licht und Dunkelheit und ich weiß nicht, das Universum macht Puff und alles ist weg, weil unlogisch und kaputt. Er teilte durch Null. Oh Gott. Ungefähr so.
Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Dunkelheit uns eben testen und ausprobieren will und vielleicht auch so ein bisschen auf ihre Seite ziehen will. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Angst vorm Unbekannten oder vielleicht auch so ein bisschen Neugier auf, was können wir eigentlich?
Vielleicht ist es eine Mischung aus beidem. Ja. Weil dadurch, dass wir beides nutzen können, könnten wir ja auch für beide Seiten grundsätzlich erstmal kämpfen. Und ich glaube, genau das macht uns halt auch lukrativ. Zwar sind wir ja vom Reisenden sozusagen erschaffen worden, aber wenn wir von der Dunkelheit trotzdem korrumpiert werden könnten, vielleicht, das steht ja noch aus, aber vielleicht probiert sie genau das, um zu gucken, ob sie nicht uns auch einfach nutzen kann in dem Kampf zwischen den beiden.
Genau.
Mein ganz abgefahrener Gedanke, den ich dabei schon hatte, als wir darüber gesprochen haben, über dieses Thema grundsätzlich, ist halt, dass es irgendwann wird werden die Hüter getrennt zwischen Licht und Dunkelheit. Irgendwann musst du dich entscheiden und dich für eine Seite entscheiden und dann wird die komplette Spielerschaft gespalten. Das wäre auch noch ein Weg.
Das ist auch das. Es war doch vor kurzem im Spiel so, dass sich alle darüber aufgeregt haben, dass Stasis so mächtig im PvP ist und dass es überhaupt keinen Spaß mehr macht. Also PvP-Spieler gegen Spieler. Und ich habe mir dann gedacht, aber vielleicht ist doch genau das, dass die Dunkelheit jetzt die Spieler korrumpiert, jeder nutzt, weil er dadurch einen Vorteil bekommt und vielleicht ist das ja quasi so dieser Twist.
Sogar beabsichtigt. Beabsichtigt mächtig und jetzt mussten sie zurückrudern, weil es dann doch zu doll war und die Leute sich zu viel beschwert haben. Ja, natürlich, möglich. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannender Gedanke. Also dieses Ganze, ich finde es halt sowieso sehr krass, wie viel da so auch hintersteckt, hinter der Geschichte und wie viel Intention da auch drin steckt, so, ne? Also grundsätzlich hinter diesem ganzen Licht-Dunkelheit-Ding.
Ja, abschließend noch, die Grenze zwischen Licht und Dunkelheit ist so absolut dünn. Auf welcher Seite werdet ihr da draußen sein? Oder müsst ihr euch entscheiden? Mal schauen, wo die Geschichte hingeht.
Das wäre eigentlich eine perfekte Abmod gewesen, aber leider habe ich auch noch ein paar Themen vorbereitet. Ansonsten wäre das perfekt. So, dann schön das Outro einspielen. Wäre gut, aber nö. Jetzt komme ich und erzähle euch was über die Firma Clovis Bray. Jetzt kommt der Geschichtstalk. Jetzt kommt, es heißt ja auch Geistergeschichte. Nee,
ist voll gut.
Ich finde jetzt das haben voll, wir ein bisschen was über Geister, jetzt machen wir was über Geschichte.
Ich finde das voll gut, weil wenn man sich die Clovis Bray Orte auf Europa anschaut, das macht voll neugierig. Was steckt da eigentlich dahinter oder was ist da alles passiert?
Das stimmt. Das war auch der Grund dahinter, warum ich gesagt habe, ich möchte was zu Clovis Bray machen. Weil zum einen, Spoiler, nein, ist es ja nicht mehr, wir haben ein bisschen Geschichte gespielt. Wir wissen ja mittlerweile, dass die Exo-Fremde nicht nur, wie wir im letzten Folge auch besprochen haben, mutmaßlich LC Bray ist, sondern mittlerweile wissen wir ziemlich genau, dass sie LC Bray ist, beziehungsweise der Geist von LC Bray in einem Exo-Körper.
Darf ich dich mal kurz stören? Weißt du eigentlich, was mir gestern aufgefallen ist, warum auch immer ich den Gedankengang hatte, vielleicht wegen meiner Tochter?
Nee.
Anna Bray, Elsie Bray, Anna, Elsie, Frozen.
Oh, wow. Okay, ich bin nur drauf gekommen, bevor du Frozen gesagt hast, weil du von deiner kleinen Tochter gesprochen hast, sonst hätte ich das überhaupt nicht hingekriegt. Das ist ja krass.
Ich habe mir überlegt, stimmt, ob das Absicht ist oder nicht, aber keine Ahnung.
Ich glaube, also schwierig. Ich weiß ja nicht, ob Elsie vorher schon mal erwähnt wird. Wenn nicht, könnte das ein Zufall, also könnte es halt beides sein, weil Anna gab es ja bestimmt, gibt es ja schon länger als
Frozen. Der Kriegsgeist, aber dem Kriegsgeist DLC ist es.
Da gab es Frozen, glaube ich, schon, oder?
Ja, 2014 kam das und 2015 kam Destiny, also schon,
Wenn der Destiny-Mitarbeiter zuhört, klärt das
aber
auf.
Aber wir sind kein Frozen-Podcast, mach weiter.
Genau, also Clovis Spray. Clovis Spray, die Firma selber, wurde gegründet im frühen goldenen Zeitalter durch namensgebend Clovis Bray den Ersten. Über den spreche ich aber später, wenn wir über die Familie Bray sprechen, nochmal. Grundsätzlich war Clovis Bray an vielen Dingen beteiligt. Ich zähle mal so ein paar jetzt auf. Die sind unter anderem dafür für Freistadt verantwortlich, für Bau und Finanzierung der kompletten Stadt. Dies ist eine riesige Metropole auf dem Mars gewesen. Wobei ich da komme gar nicht hin. Ne? Das wollte ich dich nämlich fragen, habe ich mir als Frage auch aufgeschrieben, ob wir die Meridianbucht oder Freistadt kennen als Zugang, also als zugänglichen Bereich auf dem Mars.
Ich glaube, dass Freistadt in Destiny 1 ein Gebiet auf dem Mars ist.
Es gibt auf jeden Fall eine PvP-Karte in dem Bereich. Das habe ich gesehen, aber die ist auch aus Destiny 1 gewesen. Also deswegen bin ich da kann ich halt nichts zu sagen.
Dann glaube ich schon, ja. Bin mir nicht ganz sicher, weil ich irgendwie das Spiel ja auf Deutsch und auf Englisch gespielt habe und da irgendwie das alles verschwimmt. Also es kann tatsächlich sein, das ist eine Möglichkeit.
Okay. Also ich kenne es nicht. Vielleicht die Leute da draußen, die Destiny 1 gespielt haben, können ja dann mal auf Twitter was dazu dalassen, wenn es so ist. Lerne ich auch noch was dazu.
@d2lorecast.
Sehr schön. Werbeblock auch abgehakt. genau, dann haben sie unter anderem Siva erfunden. Siva hatten wir ja schon ein bisschen, also kennt ihr wahrscheinlich da draußen. Siva ist grundsätzlich erstmal, die Idee dahinter war eine KI, die dabei hilft, extra solare Kolonien aufzubauen. Solare gibt's nicht. genau. Die erste Siva-Replikationskammer, wo praktisch Siva entstanden ist, liegt in der Anlage Setz 6 innerhalb des Kosmodroms. Ganz witzig eigentlich, weil wir jetzt hier auch wieder zum Kosmodrom zurückkommen. Vielleicht findet man auf dem Kosmodrom auch noch was dazu.
Ja, es ist leider noch abgetrennt, der Bereich. Also das soll irgendwann zukünftig vielleicht hinzugefügt werden, vielleicht auch nicht.
Vielleicht hat Siva ein Comeback, wir werden sehen.
Ja, die Anlage selber wurde ja quasi versiegelt.
Genau.
Nee, sie wurde von den Eisenlords versiegelt,
warte,
von uns
da
wieder
komme ich
geöffnet.
Gleich zu. Da komme ich jetzt noch zu. Genau, also grundsätzlich Siva ist eine KI und wurde mit Nanotechnologie ausgestattet, um sich selbst zu replizieren, was das Ganze natürlich einerseits sehr lukrativ macht, andererseits auch sehr gefährlich. Selbst sich replizierende KI, nie gut. Wir haben alle Terminator geguckt. Genau so kam es dann nämlich auch. Destiny 1 Rise of Iron, ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, wurde die Waffe nämlich von Rasputin gegen die Eisernen Lords eingesetzt. Also wurde Siva als Waffe eingesetzt. Und das sorgte für die Auslöschung der Eisernen Lords, bis auf einen, den guten Lord Saladin, den wir noch kennen.
Es gibt mehr.
Gibt es noch einen?
Ja, Aphrodite? Nee, ich weiß es nicht genau. Das müsste man tatsächlich nochmal nachschauen. Das können wir nächste Folge nochmal aufgreifen kurz.
Ja. Und wir kennen sie, nur kurze Umrandung, ich will da auch gar nicht so weit reingehen, das ist halt eine Erweiterung zu Destiny 1. Wir kennen sie mittlerweile halt noch aus Perfect Outbreak, also aus dem perfektionierten Ausbruch, aus dem exotischen Impulsgewehr.
Weil wir es auch gerade selber nutzen, quasi Siva.
Genau, da ist Siva drin, da sind Siva-Naniten drin, da sind auch, ist ja der Perk drauf. Genau, dann ist Clovis Bray verantwortlich für den Bau selber von Rasputin, natürlich. Da haben wir aber auch im Recap schon drüber gesprochen und ist natürlich Hauptbestandteil, also Rasputin selber, der Kriegsgeist-Kampagne von Destiny 2 und natürlich auch sehr publik gewesen im Recap durch das Saison der Dämmerung Ende praktisch. Und sie haben auch noch die Exos erfunden. Die Exos, da komme ich dann gleich nochmal im Speziellen zu, Idee für die Exos war von Clovis Bray selbst und das war sozusagen seine persönliche Variante, um Unsterblichkeit zu erlangen. Das war der Gedanke dahinter, die Exos zu erschaffen. Die Menschen sollten unsterblich werden. Es sollte sozusagen ein Exo-Gedächtnis sein, wo man dann praktisch seinen eigenen Geist reinladen kann. Genau. Zu den. Was denn?
Hast du gerade eigentlich jetzt quasi alles irgendwie, was mächtig und stark ist, aufgezählt, was im goldenen Zeitalter erschaffen worden ist, was von einer Firma erschaffen worden ist?
Ja. Alles von der einen Firma. Verdächtig, genau. Warum das so verdächtig ist, können
Sie haben auch die Engramme erschaffen, also falls ihr irgendwie immer die falsche Ausrüstung aus den Engrammen bekommt, schiebt's auf Clovis Bray.
Guck mal, dann nimmt mir Wally schon wieder die Punkte vorweg. Jetzt wären noch die Mitglieder gekommen und als nächstes wäre gekommen, die Materialverschlüsselungstechnik mit Engramm haben sie auch erfunden.
Shame on me.
Genau, mich in die also Ecke. Firmenmitglieder Clovis Bray der Erste, der Zweite, Alton Bray, Dr. Willa Anna Bray, Dr. Elsie Bray, Dr. Anastasia Bray, Dr. Sarin Shirazi und Dr. Escher Zhang. Wie man sieht, sehr viele Brays in dieser Firma. Auf die kommen wir aber auch alle nochmal zu sprechen. So, sprechen wir mal als Erstes über die Exos. Die finde ich nämlich sehr faszinierend. Die Exos wurden erschaffen von Clovis warum er das getan hat, da kommen wir später, wenn wir über ihn sprechen, noch ein bisschen drauf. Er hat die auf jeden Fall irgendwann gebaut. Problem war daran nur, dass, ich meine, muss ich das erstmal vorstellen, er selber wollte halt Unsterblichkeit generieren. Das heißt, seine Idee war, einen Exokörper zu bauen, in dem man dann seinen Geist hochladen kann und den man halt, wenn er kaputt geht, reparieren kann, sodass man eigentlich ewig lebt. Problem war daran nur, er hat die halt irgendwann gebaut. Wie genau, mache ich später. Und die fielen dann aber immer degenerativen Prozessen zum Opfer, sogenannte Loops oder Crashes.
Oh ja.
Sieht man auch ganz gut. Ich glaube, es gibt, ich weiß gar nicht, wo der steht, irgendwo gibt es so einen Exo, der in so einem Loop auch festhängt. Also es ist praktisch, ja?
Nee, ich muss gerade an Banshee denken, den Waffenmeister im Turm, weil es ist ja Banshee 44.
Ja genau, und da kommen wir gleich auch noch drauf mit der Bezeichnung dahinter. Es gibt nämlich einige bekannte Exos, wo ich gar nicht wusste, dass das Exos sind zuerst. Aber Exo grundsätzlich erkennt man immer an diesem Namen dahinter.
Ja, ich muss gerade dann denken, weil es gibt ja quasi Cage stirbt ja und kurz nachdem man kriegt von Banshee die Quest für die Waffe von Cage.
Ja.
Und am Schluss fragt er quasi, ob man, er hat Cage schon länger nicht mehr gesehen, wo der eigentlich ist. Und das ist irgendwie so ein, oh, Moment.
Das ist auch so ein Loop-Ding, ja, genau.
Ja.
Genau, also Clovis Bray der Erste. Da gibt es dieses tolle K1-Artefakt, könnt ihr euch ja mal angucken. Das hat er entdeckt und studiert es dann und entdeckt dort ein Phänomen, was er selbst als die Klarheit definiert. Kann ich gleich vorwegnehmen, die Klarheit ist die Dunkelheit in diesem Fall. Also er kann es damals nicht, also er ist auch interessant, weil das genau diese Begrifflichkeit Klarheit haben wir auch vor der, praktisch letzte Season Ende, irgendwo wurde das auch einmal aufgegriffen, dass gesagt wurde, es ist nicht, die Dunkelheit ist irgendwie die Klarheit, irgendwas klingelt da bei mir, irgendwie so ein Satz gab es da. Genau, das K1-Artefakt selber wurde während des Goldenen Zeitalters auf dem Mond gefunden. Dann gab es eine Expedition dahin. Sieht man auch ganz schön, wenn man die Mondkampagne gespielt hat oder auf dem Mond unterwegs ist, dass es die ganzen verlorenen Sektoren gibt, die alle was mit K1 im Namen tragen. K1 Kommunion, K1 Crewquartiere und so weiter. Und darüber hat er dann halt diese Klarheit entdeckt. Und dann fing er an, lustige Dinge mit Vex zu tun.
Oh, das klingt so falsch.
Oh, das klingt wirklich schon wieder falsch. Nein, er schuf Alka-Hest. Alka-Hest war oder ist eine Verbindung aus der Wechsmilch oder wie sie korrekt heißt, radiolarischem Fluid und der Dunkelheit. Also er hat praktisch radiolarisches Fluid genommen und ist der Dunkelheit ausgesetzt und dabei hat er Alka-Hest erschaffen. Und dieses Alka-Hest sorgte dafür, also das hat er dann mit seinen Exos kombiniert und das sorgte dafür, dass die Loop-Crashes nicht mehr auftraten. Also hat er die praktisch behoben damit. Dann kam nur das nächste Problem. Nachdem die Loops und Crashes weg waren, gab es etwas, ich habe keine vernünftige deutsche Übersetzung dazu gefunden. Es wird dann nur als DER abgekürzt. Das heißt, Dissociative Exomind Rejection. Das ist sowas wie eine wie heißt es denn auf Deutsch? Dissociative? Ich krieg's nicht hin. Störung. Ja. Auf jeden Fall war das nächste Problem, was auftrat, obwohl er jetzt das Alka-Hest schon hatte. Das war ähnlich, das ist halt so eine, wie so eine psychische Störung ist das eigentlich. Und das sorgte halt auch für sehr große Niedergeschlagenheit oder halt auch für Abstoßung zum Körper. Also der Geist, der in dem Exomind ist, akzeptiert den Körper praktisch nicht, den neuen Exokörper, weil das halt nicht sein eigener Körper ist. Und weil er in einem Konflikt steht, weil er ja noch einen lebenden Körper hatte und jetzt in einem Roboter sozusagen steckt. Und das hat praktisch psychologische Auswirkungen gehabt.
Wow, ja, das stelle ich mir tatsächlich ziemlich
genau, weird das war halt vor, super weird für den Geist. So, der ist daran zerbrochen. Und um das zu umgehen, hat er zwei Varianten gefunden. Zum einen hat er Reboot gemacht. Das heißt, immer wenn die ersten Anzeichen auftraten, hat er praktisch einen Geisteszustand zurückgesetzt von dem Exomind. Das war praktisch also eine Rücksetzung des Geistes auf den Ursprungszustand, bevor er diese Störung hatte. Genau.
Wenn ich wenn ich jetzt sterben würde, würde quasi meine Persönlichkeit, so wie ich jetzt bin, in den Exo übertragen. Und wenn er
genau
zurückgesetzt wird, werde ich wieder genauso, wie ich jetzt quasi bin. Und
genau,
das, was dazwischen passiert ist, ist quasi nicht passiert.
Genau. Das, wow, da, genau, okay. Aber das war auch nur eine begrenzte. Das Problem an der Geschichte ist, es ist nur so, also man sagt so eine Hausnummer, wie oft man das machen kann, 20 Mal. Öfter war das auch nicht möglich, das zu tun. Das zweite war, er hat den Humanismus benutzt. Er hat praktisch den Exos menschliche Bedürfnisse implantiert, eingepflanzt, damit sie sich besser mit ihrem Körper identifizieren. Also sowas wie Hunger oder den Drang, sich fortzupflanzen. Sowas haben sie einem Exo gegeben, den er eigentlich nicht mehr hatte, dadurch, dass er keinen physischen Körper mehr hatte. Und somit haben sie das Auftreten von der Störung minimiert, dadurch, dass er sich besser mit dem Körper identifizieren konnte. Das waren so die zwei Wege. Das eine ist halt eher so, das sage ich mal, das Technische mit dem Rebooten, und das andere ist so eigentlich das Bessere, weil du hast noch mehr Mensch draus gemacht, was ja eigentlich gut ist.
Trotzdem muss ich, glaube ich, mein Exo-Warlock jetzt mit anderen Augen betrachten.
Ja, ich meine Exo-Hunter auch. Ich spiele, mein Hauptmain ist halt auch Exo. So, ne? Genau. Der Ursprung der Exos ist, und jetzt kommt ein sehr schöner Name, in der Tiefsteinkrypta auf Europa. Weil, lustiger Funfact zu dem Tag, an dem wir diesen Podcast aufnehmen, heute ist Samstag, der 21.11. und wir haben es so bummelig 10:45. Heute Abend um 19 Uhr kommt der neue Raid in der Tiefsteinkrypta.
Da-da-da-dam.
Also, dann besuchen wir den Ort, wo die Exos erschaffen wurden. Kann nur gut werden. Genau. Dann trat ja irgendwann nach dem goldenen Zeitalter der Kollaps auf. Da wurden die Erinnerungen der Exos alle beschädigt und zerschmettert. Das heißt, die meisten Exos haben gar keine Erinnerung an die Zeit vor dem Kollaps und an die Zeit und auch nicht an ihre Schaffungszeit sozusagen.
Das klingt fast, als ob die alle irgendwie miteinander verbunden wären durch irgendeine Art komisches
Netzwerk. So ein Kollektiv, ne? Ja. Da sind wir wieder bei Terminator Skynet. So, genau, und dann nach dem Kollaps, die letzten überlebenden Exos stromerten halt so ein bisschen rum, wussten nicht, wo sie herkommen, haben dann auch beim Aufbau der letzten Stadt geholfen und sind jetzt natürlich, wie wir beide gerade eben schon vorweggenommen haben, spielbare Klasse. Jeder von euch wahrscheinlich hat auch mal ein Exo gespielt. Und wir haben ganz viele Exos, auch mit denen wir interagieren können noch oder schon interagiert haben. Ich nenne mal ein paar Namen. Kate 6, Ada 1, Banshee 44, Saint 14, jetzt kommt eine Ausnahme, Fellwinter ohne Nummer, die Exo Stranger oder Elsie Bray. Genau. Und die Aber Nummer Fellwinter hinter dem Namen.
Wird auch nicht von Clovis Bray erschaffen.
Okay, das kann gut sein, aber ist ein Exo, das meinte ich nur. Also, ne?
Der ist von Rasputin erschaffen.
Ah, okay.
Geheimnis.
Alles klar. Die Nummer hinter dem Namen sagt an, in welcher Auflage sich praktisch der Exo befindet und wie oft er schon resettet wurde. Das heißt, bei Banshee 44 ist meine 20er-Marke schon wieder kaputt, weil der ist in der 44. Auflage. Ich habe keine Ahnung, wie der immer noch da stehen kann. Aber ganz wichtig, wenn man sich das dann überlegt, Ada 1, eine der wenigen Exos, habe ich noch am Rande gelesen, die sich komplett erinnern kann und die nie zurückgesetzt wurde.
Aber auch nicht von Clovis Bray erschaffen.
Ah, die wurde, sondern wahrscheinlich?
Von der schwarzen Waffenkammer. Von
den, ja gut, klar, für die ist sie ja auch da. Ja, ne? Genau. Aber die hat auch noch Erinnerungen, also die wurden auch beim Kollaps nicht zerstört. Und unser geliebter Kate 6 hatte auch noch Erinnerung an die Tiefsteinkrypta, zur Zeit, wo er noch gelebt hat. Er konnte es zumindest so weit formulieren, dass er teilweise solche Sätze gesagt hat wie, das war der Ort, zu dem er mal gereist ist, aus Fleisch und Knochen bestehend. Und danach, also da an dem Ort wurde er dann wiedergeboren. Also er konnte sich praktisch an seine Wiedergeburt oder an diesen Umstand, dass er da hingereist ist und dann wiedergeboren wurde, noch erinnern.
Hm.
Genau. Jetzt kommen wir auf das Housebray. Und auf natürlich zuerst auf Clovis Bray den Ersten. Viele dieser Informationen, ich habe natürlich überwiegend mit Wikis gearbeitet auch, und viele dieser Informationen, die jetzt hier einfließen, sind auch aus diesem mysteriösen Logbuch, was es in der Collector's Edition von Beyond Light gab, weil da ja ganz viel rumgerätselt wurde und auch da ganz viele Hieroglyphen drin standen und da sind ganz viele Infos noch hergekommen, was überhaupt um diesen Menschen geht. Genau. Fangen wir erstmal an. Er ist natürlich Wissenschaftler, wie gefühlt die ganze Familie hinterher, während des goldenen Zeitalters. Ist der Vater von Clovis Bray II. Und die Verbindung zwischen den beiden ist schon sehr interessant, weil Clovis Bray II. Sagt selber über seinen Vater einen ganz interessanten Satz, dass sein Vater Karten gehasst hat, weil er gesagt hat, Karten enden ja und das ist nicht die Funktionsweise des Universums. Und deswegen ist er kein Freund von Karten. Und ein schöner Aspekt eigentlich, wie sein, was er selber hat alle Leute, die jemals mit ihm gearbeitet haben, als Mitarbeiter gesehen und niemals als Untergebene, obwohl er ja Erfinder der Firma ist und auch Gründer der Firma ist. Also er hat eigentlich seine Mitarbeiter sehr auf einer Stufe mit sich selbst gesehen.
Das klingt fast vernünftig für so einen Dude, ja, den ich bis jetzt ziemlich creepy finde von dem, was du so erzählst.
Ja, er wird auch noch wieder creepy werden. Also.
Oh Gott, warum sage ich das?
Das war eigentlich auch das Schönste, was man zu ihm sagen kann. Jetzt muss ich mal ganz kurz hier meinen Popschutz richten, der ist gerade nämlich abgeschmiert. Genau, weil jetzt so gegen Ende seines Lebens, das ist auch die Zeit, wo er am meisten geschaffen hat, fängt er an, eigentlich ein bisschen durchzudrehen. Er leidet dann unter Größenwahn. Und
da war es wieder.
Genau, er will Luca werden. Das ist auch ein englischer Begriff, heißt so viel wie Last Universal Common Ancestor. Also der möchte der letzte Nachfahre sein. Oder Vorfahre eher. Der letzte universelle gemeinsame Vorfahre heißt es übersetzt. Was halt schon seinen Größenwahn ziemlich gut auf den Punkt bringt. Wenn ich sagen möchte, ich will der einzige letzte Vorfahre von allem sein, dann bin ich irgendwie so ein bisschen der Gottkomplex. Ist dann schon real.
Nee, ich denke nicht drüber nach.
Genau. Grundsätzlich noch eine kleine Anekdote nach seinen eigenen Aufzeichnungen. Er hat Abneigung gegen Frauen. Also er ist ein frauenfeindlicher Mensch gewesen. Auch ganz interessant. Und er hat was sehr Abgefahrenes gemacht mit seinem Sohn. Wo sich auch diese, ich krieg gerade ein zu viel mit diesem Popschutz. So, jetzt habe ich ihn endlich. Mit seinem Sohn hat er auch was gemacht, wo sich auch diese Frauenfeindlichkeit ein bisschen drinne zeigt. Weil normalerweise, wenn ein Kind geboren wird, hat es ja Erbgut von Mutter und Vater. Das gefiel Clovis Bray dem Ersten nicht. Er tauscht das Erbgut der Mutter gegen nochmal sein eigenes Erbgut aus.
Also quasi
Vater.
Ja.
Und das hat er genau aus dem Grund gemacht. Er wollte seinen Sohn praktisch als das perfekte Ebenbild von sich selber erschaffen. Da ist auch schon wieder dieser Größenwahn so ein bisschen vorhanden, ne? Genau.
Okay, und so fangen eigentlich schlechte Horrorfilme an.
Auf jeden Fall. Und Anna Bray ist ja die Adoptivtochter. Und der verübelt er auch tatsächlich ihre Genetik. Also genau, er verübelt ihr ihre Genetik. Und da streiten sich auch die Geister drüber, ob das jetzt die Frauenfeindlichkeit ist oder ob es einfach daran liegt, dass sie nicht die Bray-DNA in sich trägt. Sage ich jetzt mal so und komme da später nochmal drauf, wenn wir über Anna sprechen. Genau, Gründer und Vorstand der Clovis Bray Corporation, habe ich gesagt. Jetzt kommen wir dazu praktisch, wie er selber noch, jetzt kommen wir noch so ein bisschen, das spielt noch mit in diesen Exopart rein, weil die halt sehr miteinander verknüpft sind, wie das dazu kam, dass er die Exos erschaffen hat. Er hat ja dann dieses Artefakt, das K1-Artefakt untersucht und wurde da von der Klarheit korrumpiert so ein bisschen, was ja auch die Dunkelheit ist. Aufgrund dessen ging er dann nach Europa und baute einen Vextor zu 2048 Volantis, was ein Schmiedestern ist, der Schmiedestern der Vex. Das Tor kennen wir auch, nämlich wenn wir den neuen Dungeon-Spiegelkorridor spielen. Das Riesentor am Ende, wo der Endboss durchkommt, das ist das Tor nach 2048 Volantis.
Oh.
Und er selber schreibt zwischendurch auch, dass er dort riesige Vex-Strukturen sieht. Also das ist sowas wie der Heimatplanet der Vex.
Was, er ist durchgegangen oder?
Er war dort. Er war dort. Okay. Dann ging das halt los, dass er diese Probleme mit den Exos erkannte, dass mit den Gedächtnislöschprotokollen losging. Stopp, das war falsch. Das ist ganz falsch. Ich bin gerade an dem falschen Punkt. Das Problem war, er ging dadurch durch das Tor mit ein paar Leuten und kam dann wieder zurück. Die Vex allerdings nutzten das, um ihren Maschinencode in den Exos von Clovis Bray zu verstecken und somit die Exos zu korrumpieren. Und Bray irgendwann ist natürlich nicht dumm, hat die Exos ja gebaut, erkennt den Befall der Exos, und zwar nicht, ne, nicht das Gedächtnislöschding, sondern, also nicht das, was wir oben hatten, sondern den Befall der Vex. Und fing daraufhin an, neue Gedächtnislöschprotokolle in seine Exos zu implementieren, die dafür sorgen, dass immer, wenn Max Maschinencode irgendwo auftrat im Programm, praktisch das gelöscht wurde direkt. Er bezeichnete das selber als noetisches Immunsystem, sagte halt praktisch auch darüber, dass das sozusagen eine Impfung für zukünftige Expeditionen dahin sei, weil wenn er das einmal hat oder wenn seine zukünftigen Exos das haben, dann können sie ja nicht mehr befallen werden.
Hm.
Genau. Das Problem an der ganzen Geschichte war, dass er sich sehr mit diesem Thema beschäftigte, dass auch er selber von den Vex korrumpiert wurde. Und die Vex-Infektion ihn befallen hat und sich in seinem Körper ausbreitete und dafür sorgte, dass nach und nach seine Organe versagten. Was natürlich für einen Menschen, der an Größenwahn leidet und sich selber unsterblich machen möchte, ziemlich schlecht ist. Weil er ja stirbt.
Ja.
Ne? Was macht man dann also? Man überlegt sich, alles klar, meine Organe versagen, ich hätte gern neue. Also Plan von ihm zum Schluss, also relativ zu Ende dieser Infektion war, sich bei einer Multiorgantransplantation nachgeklonte Organe von Schweinen einsetzen zu lassen. Und
oh Gott.
Genau. Hat dann auch praktisch diese Operation gestartet. Die war voll automatisiert, weil er war Clovis Bray, er hat die Technik. Problem war nur, dass eine seiner Kolleginnen, Maya Sundaresh, auch von den Vex korrumpiert war und dann in diese Operation eingriff und dafür sorgte, dass die Operation nicht planmäßig verläuft, sondern anstelle des geplanten Eingriffs eine Vivisektion vorgenommen wird. Ich weiß nicht, ob du weißt, was eine Vivisektion ist und ihr da draußen. Ich habe es mir dann angeguckt.
Will ich es wissen?
Ich fasse es mal so zusammen, das ist das, wenn du in Tierstudien zum Beispiel am lebenden Objekt sezierst, um zu gucken, wie etwas auf einen lebenden Organismus reagiert. Also du machst einen Organismus auf, während er lebt.
Warum frage ich eigentlich?
Das ist eine Vivisektion. Genau, daraufhin, so hat sie die Maschine umprogrammiert, dass sie das tun und ihn dann am Ende, wenn sie fertig ist, ihn aufwecken. Dort griff dann allerdings Elsie ein, also seine Adoptivtochter Elsie, die zu dem Zeitpunkt schon in ihrem Exokörper steckte. Die schaffte es dann, die beschädigten Daten an der Maschine. Bitte? Du wolltest was sagen?
Anna war doch die Adoptivtochter Elsie, meinst seine richtige Tochter Elsie?
Achso, ja, meinte ich ja. Elsie, habe ich ja, adoptiv genau. gesagt? Achso, dann war das falsch. Nee, Elsie, seine richtige Tochter, die aber schon genau. in einem Exokörper steckte zu dem Zeitpunkt. Die griff ein und schaffte es, die beschädigten Daten der chirurgischen Maschine und die Vex-Daten in Maya Sundaresh zu zerstören und sorgte natürlich dafür, dass ihr Vater wieder zusammengesetzt wurde. Leider hat natürlich, ist dann die Operation natürlich fehlgeschlagen. Das heißt, danach fasste er sich dann den Plan, sich in ein Exo hochzuladen, anstatt das mit den Organen nochmal zu versuchen. Während er zusammengesetzt wurde bei der Operation, hatte er allerdings noch eine Vision vom Licht und vom Reisenden, der ihn tadelte, so heißt es so schön, da wo ich es gelesen habe, dass er sich so leicht hat von der Dunkelheit korrumpieren lassen.
Oh.
Genau. Er wachte dann wieder auf, war natürlich immer noch von den Vex korrumpiert, weil die beschädigten Organe ja immer noch in ihm drin waren. Und er lud sich dann selber in einen Exomind hoch, als letzten Ausweg, den er noch sah. Während des Uploads quälte ihn die Korrumpierung durch die Vex so sehr und sorgte praktisch auch dafür, dass er seine motorische Kontrolle zeitweise verlor. Deswegen ist zum Beispiel in dem Tagebuch, was wir ja in der Collector's Edition haben, sind da auch so viel Gekritzel und Gekrakel drin. Das ist tatsächlich immer dann, wenn die Vex seine motorischen Fähigkeiten übernommen hat und ihn praktisch höhnische Botschaften in sein Tagebuch kritzeln ließ.
Krass.
Super abgefahrene Story.
Ja, ja, voll.
Also das ist so Clovis Bray der Erste. Eigentlich am Anfang denkt man so, wenn man sich mit ihm auseinandersetzt, der klingt total nett. Dann liest man das mit dem Erbgutveränderung seines Sohnes, denkt sich so, okay, weird, aber okay, du findest dich halt schon geil. Und dann driftet das irgendwann in Dimensionen ab, wo man sich denkt, alles klar, nein, nein. So, dann haben wir mal noch ein paar andere auf dem Zettel. Ich gebe jetzt mal ein bisschen mehr Tempo, weil wir schon wieder bei 45 Minuten sind. Lange Folge. Okay, kommen wir zu Clovis Bray dem Zweiten, der Sohn von Clovis Bray dem Ersten. Das mit dem DNA-Tausch vor der Geburt hatten wir ja, aber das reichte Clovis Bray dem Ersten nicht, sondern er manipulierte auch weiterhin die DNA seines Sohnes, während er lebte. Natürlich mit der Absicht, ihn besser zu machen, was aber ja irgendwie bedingt durch den Größenwahn eigentlich nur hieß, er macht sich selber besser, weil er seinen Sohn ja als seine perfekte Wiedergeburt sah, also weird.
Ist genau. Es aber nicht komisch, wenn er sich selber als perfekt sieht und seinen Sohn nach ihm gemacht hat, aber dann noch besser machen will?
Ja, also, ja, eigentlich schon, weil er gesteht sich ja dann irgendwie selber ein, dass er Fehler hat, aber sieht sich trotzdem als das Beste, was es gibt. Also super weirde Kombination eigentlich. Und natürlich hat sowas auch immer Schattenseiten, an DNA spielt man natürlich nicht einfach so rum. Und es sorgte dafür, dass Clovis Bray unter degenerativen Störungen litt, die auch bekannt wurden als der Clovis-Fluch.
Oh.
Die auch vererbbar waren. genau. Er hatte dann auch irgendwann keinen Bock mehr auf Behandlungen zu dieser degenerativen Störung. Und dann sagte er auch, dass er das nicht mehr wolle. Und daraufhin verschlechterte sich sein Zustand immer schneller. Und natürlich kam dann Clovis Bray der Erste um die Ecke und nahm seine allgemeine gültige Lösung. Wir laden dich in ein Exo hoch. Als Lösung für seinen Sohn. Problem war daran nur, dass der Geist wohl schon so stark geschädigt war und er zusätzlich noch in einen der ersten Exo-Mines hochgeladen wurde, die ja noch nicht perfekt waren, führt es dazu, dass er halt in so einem Crash, durch einen Crash sein komplettes Chassis zerrissen hat, weil er durch unfreiwillige Bewegung halt einfach diesen Körper zerfetzt hat. Das war die leider traurige Geschichte von Clovis Bray dem Zweiten. Er hinterlässt dann noch, also er ist Vater von 3,5 bis 4 Kindern, von Willa, Elsie, Alton und Anastasia Bray oder Anna Bray. Wobei Anna ja nur Adoptivtochter ist. Oder auch nicht, wer weiß. genau, kommen wir zu Alton Bray. Die Alton und Willa Bray sind ein bisschen schneller abgehakt, die haben nicht so kaputte Geschichten. Alton ist der Sohn von Clovis Bray dem Zweiten, Wissenschaftler und auch Geschäftsführer bei Clovis Bray und Verbindungsfachmann für das K1-Projekt auf dem Mond.
Aha, okay.
Willa Bray oder Wilhelmina Bray, wie sie ganz heißt, ist natürlich auch die Tochter von Clovis Bray dem Zweiten, auch Wissenschaftlerin und Führungskraft bei Clovis Bray Corporation, hat Aufsicht bei Projekten, die SIVA betreffen und half maßgeblich bei der Entwicklung von der Engramm-Materialverschlüsselungstechnik mit.
Hm. Hast du gerade eigentlich aufgezählt, dass Clovis Bray, der keine Frauen mag, einen Sohn gezeugt hat, der 3 Töchter hatte?
Ja.
Oh.
Ich hoffe, da hat der Großvater nicht mehr so viel von mitbekommen. Das hat ihm, glaube ich, nicht gefallen. Vor allen Dingen, wenn er seinen Sohn dann immer noch als sein eigenes perfektes Nachbild, dann wird es ja noch weirder.
Oh ja.
So, jetzt kommen wir natürlich zu einem sehr interessanten Charakter. Elizabeth Bray oder auch Elsie oder auch die Exo-Fremde. Tochter von Clovis Bray II. Und interessanter Side-Fact, im Alter von 13 Jahren bastelt sie mit ihrer jüngeren Schwester Anna ein Sparrow, der später unter dem Serienmodell G335 an Zeris Overdrive bekannt wird. Mit 13 baut die ein Sparrow. Ich weiß, was ich mit 13 gemacht habe, aber kein Sparrow bauen. Zusätzlich war sie noch, also später war sie dann Ingenieurin für Raumschiffe und Waffensysteme bei der Clovis Bray Corporation und entwarf hier 2 Raumschiffe, die Aeon Trespass und die Shadow Trespass. Wobei, Sidefact, bei der Shadow Trespass hat sie dann auch die Tarntechnik mit entworfen. Ganz cool.
Vielleicht, ja, Shadow.
Deswegen. Und sie arbeitet zusammen mit Anna und Willa an der Braytech Zukunftslandschaft im Hellersbecken auf dem Mars. Die tatsächlich kennen wir, weil im Hellersbecken sind wir viel unterwegs.
Futurescape.
Genau, ja. Futurescape kennen wir ja, da sind wir ja viel. Und sie war mitbeteiligt an dem Weltlinie Null Projekt.
Oh.
An dem Schwert. Weil mit diesem Schwert konnte Elsie Visionen der Zukunft sehen. Nachdem Willa das mitbekommen hat, war sie natürlich super interessiert an diesem Schwert, weil ein Schwert, was die Vision von Zukunft zeigt, ist halt einfach super mächtig. Das gefiel Elsie allerdings überhaupt nicht, dass Willa da Interesse hatte und wollte, also sah darin halt auch Potenzial und auch Gefahr und versteckte das Schwert dann halt auf dem Mars und sicherte es mit Testknoten ab. Genau. Die Questlinie kennt man ja wahrscheinlich noch zu dem
ja,
Weltlinie 0 schnell. Weltlinie ist auch schön. Worldline Zero heißt es ja auf Englisch. Grundsätzlich, also das war so auch ihr letzter Auftritt so richtig. Danach verschwand Elsie nämlich. 3 Tage später, nachdem sie das Schwert versteckt hatte, verschwand sie komplett und hinterließ Anna nur eine Nachricht, wo drin stand, benutze Worldline Zero oder Weltlinie 0, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Problem dabei war, warum sie auch später in den Exo ging, sie erbte den Fluch ihres Vaters, den Clovis-Fluch, und litt, und die Krankheit gibt es wirklich, ich habe sie mir nicht komplett durchgelesen bei Wikipedia, sie heißt die tödliche familiäre Schlaflosigkeit. Super abgefahren, okay. Das ist so, also das hat wirklich erst was mit Schlaflosigkeit zu tun und natürlich extremer Schlafmangel oder Schlaflosigkeit führt halt irgendwann zu Problemen im Gehirn. Und das sind auch teilweise, soweit ich es noch in Erinnerung habe, auch teilweise dann Symptome davon, dass du halt Schlaflosigkeit hast, dass du dann unruhig wirst und dass aber dann irgendwann halt dein Gehirn auch degeneriert dadurch, dass du nicht mehr schlafen kannst. Also das, die endet halt auch auf jeden Fall tödlich.
Glaube ich, gab es meine Dr. House-Folge, die genau das Thema
behandelt. Genau. Und sie wollte halt zuerst sich nicht in so einen Exokörper hochladen, hat es dann allerdings dann doch gemacht, um sich selber zu retten. Genau. Und dann hatten wir die Aktion, dass sie ihren Großvater rettet. Das habe ich ja kurz erwähnt. Nach der Rettung, irgendwann später, schickt sie ihrem Großvater eine Nachricht. Das ist noch ein ganz interessanter Sidefact, gerade was heute Abend angeht. Sie schickt ihm eine Nachricht, wo drin steht, dass sie eine Waffe hat, um die Vex von 2082 Volantis vollständig zu zerstören.
Oh.
Daraufhin entscheidet sich Clovis natürlich, weil die Vex auf Volantis waren ja entscheidend für ihn und für seine Forschung und er sah dahin seine Forschung und seine Verbesserung der Exo-Minds gefährdet, tötet er seine Enkelin. Allerdings,
was?
Ja, allerdings behielt er eine Sicherungskopie und lud sie in einen neuen Exokörper. Und das macht das Ganze auf so viele Arten und Weisen verwirrend. Weil, woher wissen wir jetzt noch, dass Elsie Bray, die vor uns steht, die eigentliche Elsie Bray ist? Oder ob es die Sicherungskopie von Clovis Bray ist? Und er kann ja auch Dinge manipulieren. Er hat ja technische Möglichkeiten gehabt. Also das macht, lässt so viel Raum für Spekulationen.
Vor allem sagt sie selber ja, sie ist ja nicht mal aus unserem
genau.
Dings, sondern aus einem Paralleluniversum oder aus einer
genau.
Zukunft. Boah, das ist ja noch mal verwirrter.
Das macht das alles so verwirrend und ich bin so gespannt auf heute Abend. Das nur zu Elsie. Aber jetzt kommen wir nochmal zu Anastasia oder Anna Bray. Über die möchte ich gar nicht so viel erzählen, weil wir garantiert irgendwann nochmal in einem Story-Podcast auch über die Warmind-Kampagne reden und ich glaube, da ist sie besser aufgehoben, sie ganz tiefgreifend
zu behandeln. Ja, auf alle Fälle, ja, genau.
Der einzig lustige Fakt ist, dass sie immer irgendwie als Adoptivtochter relativ viel bezeichnet wird und irgendwann, wenn du sich tiefer in die Materie einliest, siehst du eigentlich, dass das nur aus einem Grund der Fall ist. Sie wird als Adoptivtochter bezeichnet, damit Clovis Bray der Zweite nicht schlecht dasteht. Eigentlich ist sie das leibliche Kind von Clovis Bray dem Zweiten, aber das leibliche uneheliche Kind.
Ah.
Und was macht man mit unehelichen Kindern? Verleugnen ist immer gut. Deswegen wird sie zur Adoptivtochter oder sie wird als Adoptivtochter betitelt, ist sie aber nicht. Zumindest nicht seitens des Vaters. Genau. Sie arbeitete als Psycholinguistin an dem Projekt Rasputin, das können wir aber später dann noch sagen. Genau, stirbt beim Kollaps, wird dann von ihrem Geist wiederbelebt.
Es ist eigentlich lustig, dass wenn Clovis Bray der Erste sie als oder sie nicht leiden konnte, weil sie eine Frau ist oder weil sie vielleicht auch als Adoptivtochter dargestellt worden ist oder im Schlechten ist und sie aber tatsächlich eine der mächtigsten Jägerhüterinnen ist, die es gibt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist schon richtig krass. Genau, also sie ist halt, sie behandeln wir auf jeden Fall nochmal, wenn es um die Rasputin-Erweiterung geht, also um die Kriegsgeist-Kampagne geht. Da würde ich sagen, verlieren wir noch mal mehr über sie. Das Einzige, was ich noch sagen möchte, weil ich es gerade gestern gespielt habe, und das ist jetzt ein fetter Spoiler, wenn ihr noch nicht so weit seid, hört jetzt kurz weg für die nächsten 10 Sekunden. Man sieht eine Cutscene, also nein, keine Cutscene, eine Ingame-Szene in dem Lost Sector, wo sich Anna und Elsie das erste Mal wieder treffen. Richtig cool. So, Spoiler Ende. Jetzt könnt ihr wieder hinhören. Es waren keine 10 Sekunden, von daher.
Aber woher wissen die das, dass sie wieder hinhören können?
Ja, ich habe ja 10 Sekunden gesagt.
Ach so.
So, das war's zu Familie Bray, Firma Bray und Exo. Viel Input. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Was sagst du dazu? Wie viel wusstest du davon nicht?
Schon einen Haufen. Ich meine, ich
habe mir die Sachen,
ja, ich habe mir die Sachen auch durchgelesen, aber irgendwie, ja, dass Clovis Bray ja, vielleicht so ein kranker Typ war. Boah, keine Ahnung.
Ja, wobei ich finde, man kriegt auch in der Kampagne so ein bisschen den Eindruck davon, dass er krank ist, weil auch Elsie selber ihn halt schon irgendwie auch als kaputt betitelt zwischendurch und dass er ein Monster sei. Gerade wenn es losgeht, dass man anfängt, den Schlüssel für sein Tagebuch zu finden und so.
Aber passt da nicht irgendwie der Spruch, wie geht der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten gepflastert oder so?
Ja, weiß ich nicht, ob das passt bei jemandem, der größenwahnsinnig ist. Also ich finde, der Größenwahnsinn ist an sich immer schon falsch.
Ja.
So. Ja, ansonsten, wie wir gesagt haben, heute Abend werden wir schön in den Raid reingucken mit unserer Raid-Gruppe. Und da erzählen wir euch dann wahrscheinlich werden wir das im nächsten Podcast aufgreifen.
Ja,
weil da auch ganz viel storytechnisch wahrscheinlich passieren wird aufgrund des Raids. Das wird dann fürs nächste Mal was sein. Möchtest du noch was sagen?
Dazu nicht, außer hört es euch an. Also ich habe es natürlich angehört, wenn ihr bis zu dem jetzigen Punkt gekommen ist, was für ein dummer Satz. Ihr könnt uns gerne Rückmeldung geben auf Twitter, @d2lorecast.
Genau, sehr gerne. Feedback, positiv, negativ, alles. Schreibt da rein. Lasst einfach nur ein Hallo da, ist mir auch egal. Macht irgendwas.
Folgt dem Twitter-Kanal.
Genau, du musst den Twitter-Kanal abonnieren.
Ich habe gehört, das macht man so, dass man immer sagt, hey, folgt.
Genau, folgt uns allem. Und kauft mal Scheiß.
Uns und
ich habe zwar kein Merch, aber kauft es trotzdem. Cool. Ja, dann wünschen wir euch schöne 2 Wochen. Bis wir uns wiederhören in der nächsten Folge vom Geistergeschichten-Podcast. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.